So, weiter. Wir sind am unteren Ende von diesem Blatt und ich fasse es kurz zusammen, worum es geht. Christus gleich werden ist das Ziel Gottes für jeden Menschen. Und damit diese Bestimmung erfüllt werden kann, hat Gott den Menschen zu sich berufen. Umblättern, dann hat er sie gerecht gemacht, das Hindernis der Schuld beseitigt. Die Gerechtgemachten hat er auch verherrlicht. Er hat sie mit Christus umkleidet, in Christus hineinversetzt. Das heißt, mit der Schönheit, Reinheit und Vollkommenheit Christi umkleidet. Hatten wir alles schon im Brief. Der Brief ist von einer erstaunlich schönen Stringenz. Und dann noch ein Wort in diesem gedanklichen Cluster, Römer 8, 33. Oder lesen wir ab Vers 31. Was sagen wir denn jetzt? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern er hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus ist hier. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Vielmehr, der auch auferweckt ist zur Rechten Gottes und uns vertritt. Für Auserwählte hier und an anderer Stelle steht Eklektos. Und es sind wieder eigentlich zunächst einmal Herausgerufene. Das Wort kommt von Kaleo her. Auserwählte sind weniger Leute, die Gott sich gewählt oder ausgesucht hat, obwohl das mitschwingt. Aber zunächst einmal sind die Erwählten Leute, die Gott gerufen hat. Ne, ihr habt das alles hier auf dem Papier. Da kommt jetzt keine Folie. Das heißt, das sind Leute, die Gott gerufen hat. Und dann spielt natürlich auch eine Rolle des Auswählens, des Aussuchens. Aber, und das ist jetzt entscheidend, da schaut bitte aufs Manuskript, da kriegt man die Erklärung. Erwählung A hat mit einer Aufgabe zu tun. Erwählung hat nichts mit der Berufung zu einem Heilsstand zu tun. Es geht eben nicht um eine willkürliche Auswahl oder Selektion. Erwählung, kannst du auch so sagen, hat nichts mit einer Bevorzugung zum Heil zu tun. Sondern Erwählung hat zu tun mit Aufgabe, Bestimmung, Berufung, dass Gott zu jemandem sagt, du machst das und du machst das nicht. Also ich erledige die Aufgabe durch dich, aber nicht durch den Florian. Du bist mein Mann oder meine Frau in dieser Sache. Erwählung hat mit Aufgabe zu tun, nicht mit Bevorzugung zum Heil. Genau das ist der Punkt. Aber es wird immer andersrum verstanden. Gott hat welche erwählt, andere verworfen. Die, die er erwählt hat, die kriegen das Heil automatisch quasi, dürfen es zwar im Glauben noch annehmen, aber es ist längst entschieden. Nein, so stimmt's nicht. Und ich gebe euch insgesamt 5 Beispiele, die zeigen, dass Erwählung mit Aufgabe zu tun hat. Nun erstens, von Christus wird gesagt, dass er erwählt ist. Könnt ihr nachlesen in 1. Petrus 2, die Verse 4 und 6. Christus ist erwählt. Na bitte, wofür ist Jesus erwählt? Für die Aufgabe, Erlöser, Heilsbringer zu sein. Christus musste nicht für ein Heil erwählt werden. Er war ja Heil. Er hat eine Aufgabe. Zweitens, die Gemeinde ist erwählt. Römer 8, 33, Epheser 1, 4, da kommt das auch vor. Vor Grundlegung der Welt, von allem Anfang an, hat Gott etwas gewollt. Und das war, dass er eine Gemeinde hat und Gemeinde sollte sein Leib sein, sollte seine Repräsentanz auf Erden sein. Vor Anbeginn der Welt. Aber hat Gott sich nicht welche ausgesucht, sondern er hat eine Bestimmung festgelegt, eine Berufung ausgesprochen. Ebenso 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Es geht weiter. Israel ist erwählt. Also die Gemeinde ist erwählt für eine Aufgabe. Und wenn du so willst, kannst du ganz am Anfang an den Römerbrief zurückgehen. Wozu ist die Gemeinde da, um das Evangelium in die Welt zu tragen? Der Rest ist mindestens zweitrangig. Vereine haben wir schon genug. Auch solche, die falsch singen. Israel ist erwählt. Wozu? Hast Römer 13, Vers 17, Apostelgeschichte 13, Vers 17, Römer 9, Vers 11. Kommen wir noch hin. Israel ist erwählt. Und jetzt spitzfindig gefragt. Wenn Erwählung bedeutet Heilsautomatik, das heißt, dass die Erwählten automatisch das Heil bekommen, ja, wenn das so zu verstehen ist, wie kommt es dann, dass Jesus Israel bescheinigt, dass es verloren ist? Es kann nicht gemeint sein. Und wir haben es gesagt, Israel sollte ein Modellvolk sein, Israel sollte voranleuchten, Israel sollte als erstes den Weg gehen, Israel sollte als erstes den Charakter Gottes dieser Welt offenbaren. Das war Aufgabe und Berufung. Darum hat Gott Israel erwählt, dazu hat er sich dieses Volk ausgesucht. Und er hat gesagt, das mache ich mit Israel und nicht mit den Moabitern. So kannst du höchstens sagen. Aber es hat niemals bedeutet, dass jeder Jude automatisch erlöst ist, nur weil er zum erwählten Volk gehört. Werden wir gleich noch sehen. Denn wir merken dann, dass die Sache gewaltig schief geht. Drum wird viertens festzustellen sein, Gläubige innerhalb Israels sind erwählt. Man spricht da vom Rest. Und dieser Rest, der taucht sehr oft auf bei Jeremia und bei Jesaja. In zwei kritischen Phasen. Einmal geht es um die Deportation des Nordreiches, einmal geht es um die Zerstörung des Südreiches. Und dass Gott sagt, mit dem ganzen Volk, das läuft überhaupt nicht. Der Pott gelingt nicht. Ja? Ja, zum Beispiel.
Ja, das ist doch das Business Model. Mensch, das ist eine tolle Geschichte, damit können wir Geld machen, damit haben wir unseren Ruhm als Priester.
Das ist klar.
Und die römische Kirche macht dasselbe.
Religion ist immer ein gutes Geschäft gewesen, darum hat Jesus das Geschäftsmodell Tempel Jerusalem gestört, verworfen sowieso, gestört. Wisst ihr, was der eigentliche Katastrophengrund gewesen ist? Unter anderem, dass Jesus gesagt hat, dir sind deine Sünden vergeben, zu dem Gelähmten. Ja was? Und Opfer und Spenden und Zahlen? Eine Sünde war ein gutes Geschäft. Priester verarmen, wenn die Leute nicht sündigen. Und Jesus hat dieses Geschäftsmodell gestört. So, Klammer zu. Und weil es irgendwie nicht funktioniert hat, mit ganz Israel, hat Gott gesagt, dann versuche ich es mit einem Rest. Ein Rest, der im Nordreich übrig bleibt, funktioniert auch nicht so toll, aber dann ein Rest, der zurückkehrt aus dem Exil, mit dem Gott wieder noch einmal einen neuen Anfang macht. Und dieser Rest ist erwählt. Und wieder, dieser Rest hat die gleiche Aufgabe, wie Israel vorher hatte. Modell, Haus für Gott in der Welt. Hier soll erkennbar sein, wie Gott ist. Das war die Aufgabe, dazu die Erwählung. Und dann, letztes Moment, die 12 Jünger oder Apostel sind erwählt. Und da ist ein ganz kuriosen Satz in Johannes 6, die Verse 70 und 71. Und da heißt, habe ich nicht euer 12 erwählt, aber einer ist ein Teufel. Das ist, alle 12 hatten die Aufgabe. Alle 12 hatten eine Bestimmung, aber einer, obwohl er zu den Erwählten gehört, wird seine Berufung nicht erfüllen. Aus Gründen, die wir jetzt nicht weiter aufrollen. Aber du kannst erwählt sein und trotzdem verloren. Also ich habe mir das für dich anders vorgestellt. Ich hätte dich gerne für diese Aufgabe gehabt, aber mit Heil hat das noch nichts zu tun. Das Heil ist eine andere Geschichte. B, Erwählung bedeutet dann natürlich das grundsätzliche Ja Gottes zum Menschen in Christus. Das findet ihr in 1. Korinther 1, Vers 20. Das ist noch einmal eine schöne Sache, dass Gott sagt, in Christus ist das Ja. Das heißt, entweder hast du Erwählung als Berufung für eine Aufgabe oder du hast Erwählung etwas in dem Sinn, dass Gott sagt, ich habe mich für euch entschieden. Ich habe mein Ja zu euch gesprochen. Und dieses Ja habe ich in Christus gesprochen. Und es gibt keinen einzigen Menschen in dieser Welt, dem Gott dieses Ja vorenthalten hätte. Es gibt vielleicht Leute, oder es gibt sicher Leute, die von diesem Ja nie etwas gehört haben. Aber das haben wir schon gehabt. Aber die eigentliche Sache, sagt Gott in Christus, auf alle Gottes Verheißung ist in ihm, Christus, das Ja. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Gott sagt, ich habe alle angenommen, ich habe alle geliebt. Gott hat die ganze Welt geliebt. Ich habe mir nicht welche ausgesucht. Und erwählt heißt, du hast eine Aufgabe, eine Bestimmung, einen Auftrag. Aber es löst keine Heilsautomatik aus. Und das Zweite ist, wie gesagt, das Ja Gottes zum Menschen. Es wird nur positiv vorgestellt. Also nicht Gott sucht sich seine Leute aus, er trifft keine Auswahl zu Heil oder Unheil. Der Mensch wählt, ob er zu Erwählten gehören will oder nicht. Das ist eine Frage des Glaubens, nicht einer göttlichen Vorentscheidung. Menschen in Christus, der im Glauben in Christus hineinversetzt ist, das ist ein Auserwählter. Er ist in Christus erwählt, nicht in Christus hinein selektiert. So, das wäre mal zu diesen Begriffen. Und ich wiederhole es gerne nochmal. Es ist nur positiv formuliert. Und wir von unserem Negaholismus, den wir da so ein bisschen im Fleisch sitzen haben, geheimnissen sofort eine dunkle Seite hinein. Und die dunkle Seite steht nicht da. Das nennt man Bibellesen, dass man sagt, was steht denn da? Nicht, was denke ich, dass hier auch noch stehen könnte. Sollte, müsste. Nein, aber steht da. So, jetzt geht es wirklich rund. Das waren alles nur Fingerübungen für heute früh. Wenn ihr in eure Gliederung reinschaut, ich führe euch sowieso ganz genau durch auf Seite 7. Das ist wirklich ein bisschen vertrackt jetzt da. Aber es hat auch noch genügend Evangelium in sich, dass man sagen kann, wollen wir uns angucken. Das wäre dieser nächste Abschnitt. Ich habe einen Ziffernsturz da irgendwo drinnen, aber kümmert euch um den nicht. Wieder Schlüsselvers in grauer Vorzeit. Gell? Ganz am Anfang der Woche habe ich einmal gesagt, dass in den Versen 1, Römer 1, 16, 17 alle Themen des Briefes anklingen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst, dann aber auch die Griechen. Denn darin wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und die kommt aus Glauben in Glauben. Klammer, aus Glauben in Glauben könnte ganz einfach bedeuten, die Juden kommen aus einer Glaubensgeschichte, lange Glaubensgeschichte. Die Heiden treten in eine Glaubensgeschichte ein. Das ist die einfachste Erklärung für dieses Ausglauben in Glauben. Für die Juden kommen aus dem Glauben, die Heiden treten in den Glauben ein, aber immer ist es Glaube. So, jetzt hier, der nächste Abschnitt. Die Juden, aus dem Schlüsselvers wieder, die Juden zuerst, Israel ist Gottes erste Liebe. Klammer, aber nicht seine einzige. Aber Israel ist Gottes erste Liebe. Nicht seine einzige. Und das, darauf bestehe ich jetzt, ganz ehrlich, Römer 9 bis 11 hat mit Israel zu tun. Nicht mit der Welt. Und du darfst diese Kapitel nicht aufblasen, universalisieren, als ginge es darum, um die Welt. Es geht um Israel. Und wer das nicht sehen kann, weil sagt, du, dann hör auf Bibel lesen. Es ist völlig eindeutig. Sogar in meiner Lutherbibel, die ja wirklich in manchen Dingen auch verdächtig ist. Steht als Überschrift Gottes Weg mit Israel. Und wie man von da auf Rückschlüsse auf die Welt kommen kann, das verstehe ich nicht ganz. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht alles kapiert. Was ist denn der Kontext wieder? Auch eine spannende Sache. Lest noch einmal Römer 8, Abvers 31. Gott ist für uns. Wer kann wider uns sein? Er hat seinen Sohn nicht verschont. Hat alles mit uns gegeben. Wer will denn die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. In allem überwinden wir weit. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben. Engel, Mächte, Gewalten, Gegenwärtiges, Zukünftiges, Hohes, Tiefes, auch keine andere Kreatur, nichts und niemand kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und so hat Paulus förmlich den Text für ein Oratorium geliefert hier. Das müsste man vertonen. Übrigens ganz schwer zu predigen, dieser Text. Ganz schwierig. Steht alles da. Du kannst ihn fast nur zerreden. Für Sänger wäre es was.
Entschuldigung, das ist ein Oratorium. Johann Sebastian Bach, Jesu, meine Freude.
No, don't get your way. Gut. Ich kenne es nicht. Also, ein Oratorium. Aber was ist denn das Thema auf einmal? Paulus, du hast gerade über die Liebe Gottes geredet, seine Treue, die übrigens unwandelbar ist. Paulus, du hast uns gerade gesagt, dass nichts jemanden aus der Hand Gottes reißen kann. Nichts kann uns trennen. Hohes Lied der Treue Gottes. Paulus, was ist denn jetzt mit unserem Volk, den Juden? Denn ganz offensichtlich haben wir natürlich ein Riesenproblem. Ganz viele Juden finden nicht ins Heil. Was ist denn da los? Und das wäre so die Einführung, die wir uns ganz kurz merken sollten, dass man fragt, ist der Paulus jetzt mit der Israel-Frage auf einem Nebengleis? Nur eine Spezialfrage für damals? Oder berührt er hier ganz fundamentale Dinge? Und die fundamentalen Dinge wären tatsächlich, Paulus, du hast gerade gesagt, dass auf Gott unbedingt Verlass ist. Ja, wir haben aber auch so eine Geschichte, wo Gott uns die tollsten Dinge versprochen hat, Verheißungen, Zusagen, Geschenke gemacht hat. Wir waren sein Augapfel, sein Glanz. Und Paulus, und jetzt, wir merken, ganz viele von unseren Volksgenossen, die kommen nicht zu diesem Heil, das du in Christus verkündigst. Und der Jude, der das fragt, der meint es ganz ernst und ehrlich, der ist gläubig. Der will nicht gegen Gott stänkern. Nur den drückt es genauso aufs Herz wie den Paulus, der sagt, was machen wir denn jetzt da? Was wird denn aus unserem Volk? Was geht denn da schief? Liegt das an Gott, liegt das an Israel? Denn das ist das Geheimnis, um das es hier geht. Frage natürlich, also es ist kein Nebengleis, eine zentrale Frage. Ist auf Gott Verlass? Kann ich mich auf ihn verlassen? Oder ist Gott wortbrüchig? Oder meineidig oder willkürlich? Oder verwirft er, weil er schlecht geschlafen hat? Na, sagt Paulus, wir sehen das gleich. Man könnte fragen, wen redet Paulus in diesem Abschnitt besonders an? Und Paulus redet hier über Israel. Nicht über die Welt, nicht über die Menschheit im Allgemeinen. Ganz entscheidend. Und wie gesagt, Römer 9 bis 11 ist nur aus dem Gesamtzusammenhang des Briefes zu verstehen. Ist Gott treu? Ist auf ihn Verlass? Kann ich Gott beim Wort nehmen? Oder ändert er seine Meinung ständig? Diesen Text, Römer 8, 31 bis 39, muss man im Ohr haben, um die Kernfrage hinter diesen drei folgenden Kapiteln zu verstehen. Und die Kernfragen heißen: Ist Gott treu? Ist er verlässlich? Ist seine Liebe wirklich unwandelbar? Und was ist eigentlich schiefgegangen? Was passiert? Und was wird jetzt aus Israel? Um diese Fragen geht es. Und das drückt den Paulus aufs Herz. Trotzdem, es ist ein schwieriger Text. Rabbinische Argumentation, es gibt Anspielungen, es gibt Antworten auf Fragen, die nicht klar ausformuliert sind. Es ist ähnlich wie Kapitel 3. So. Paulus redet zu Leuten, von denen er im Grunde weiß, ja, wie die ticken. Also der Text ist nicht ganz einfach, aber man kann auch gut durchfinden. So, einführend. B. Oder erstens, weiß was ich. Berufung Israels. Und wir werden viele Dinge nur kurz anzeigen, denn andere müssen wir ein bisschen genauer besprechen. Römer 9, die ersten 5 Verse, die Berufung Israels. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Übrigens eine dreifache Betonung. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht. Mein Gewissen stimmt zu. Ich bin da ganz ehrlich. Und der Heilige Geist auch. Also dreimal unterstrichen. Was jetzt kommt, ist Wahrheit. Was ist denn die Wahrheit? Traurigkeit und Schmerz ohne Unterlass in meinem Herzen. Viele haben ja gesagt, Paulus hat wenigstens 2 Wurzelsünden. Er kann Frauen nicht leiden und er hasst Israel. Ja, als Rabbiner, der jetzt Christ geworden ist und jetzt für die Heiden unterwegs ist und von den Juden immer wieder rausgeschmissen wurde und verdroschen wurde, und Paulus hätte einen Rochus auf Israel. Stimmt nicht. Habe ich bei klugen Leuten in Kirchengeschichte gelesen. Hast du Römer 9 nicht gelesen? Die ersten paar Verse? Ich habe Traurigkeit und Schmerz ohne Unterlass in meinem Herzen. Und jetzt kommt etwas, das kann sich überhaupt kein Mensch wirklich vorstellen oder wünschen. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind. Hallo? Da nimmt einer diese Sache in Gedanken auf, der sagt, ich würde für mein Volk in die Hölle gehen. Ich würde mich von Christus trennen lassen, losreißen lassen. Ich würde die Hölle erleiden, wenn ich dadurch Israel retten könnte. Da steht Paulus auf einmal in der Reihe der ganz großen und vielen anderen Mittlergestalten. Mose, auch so einer gewesen. Als Mose von Gott hört, du, lieber Mose, dieses Volk, das sind lauter Volkkoffer da, mit denen geht überhaupt nichts weiter. Ach, das ist eine schwierige Partie. Ich glaube, Mose, wir lassen das Volk in der Wüste. Mit dir ist gut, dir gebe ich ein anderes Volk. Sagt Mose, kannst du einrechsen. Das ist eine der frechsten Stellen in der Bibel. Dass Gott von Mose zu hören bekommt, wenn du das Volk streichst, hier dieses Volk, dann kannst du mich auch streichen. Ich gehe nur mit diesem Volk ins Land. Ja, ich gebe dir ein Land ohne das Volk oder ohne mich, sagt Mose. Nein, du kommst mit Gott, mit mir und mit diesem Volk, mit diesem Haufen schwieriger Menschen. Denn wenn du es bei denen nicht, ergänze ich, wenn du es bei denen nicht schaffst, schaffst du es bei anderen auch nicht. Dieses vermittelnd Eintreten, Gott, wenn du an dieses Volk heran willst, nur über meine Leiche, macht Paulus auch. Ein Beter für schwierige Menschen. Macht Abraham, Sodom, feilschen mit Gott wie in Basare, 6-mal runterlizitiert. Wir haben eine ganze Reihe von Texten in der Schrift, wo Leute sich zur Mauer machen vor Gott für dieses Volk und zur Mauer machen und sagen, Gott, du kommst an dieses Volk nur über meine Leiche ran. Hesekiel 22, Vers 30 kommt es vor. Mauer für das Volk. Josia, der stellvertretende Buße tut. Abraham, der für die Gottlosen betet. Paulus hier, der sagt, am liebsten, ich würde in die Hölle gehen. Ich weiß nicht, wer das schon einmal zu Ende gedacht hat und sich weiß, was mit Hölle gemeint ist. Und sagt, lieber eine ewige Verdammnis, nur damit ich meine Leute retten kann. Also judenfeindlich klingt anders. Und dann führt das weiter aus und sagt, Israel hatte eine Menge Vorrechte und Berufungen. Römer 9, die Verse 4 und 5, bisher ist der Text auch nicht schwierig. Israel, das sind meine Stammverwandten nach dem Fleisch. Israeliten eben. Ihnen gehört die Kindschaft, die Herrlichkeit, ups, da ist schon wieder, die Bundesschlüsse, das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen. Ihnen gehören auch die Väter, aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Amen. Das Komma ist hier richtig gesetzt. Hier ist eine ganz klare Ansage, auch Jesus Christus ist Gott. Also das Komma steht richtig. Das ist manchmal schon ein bisschen herumbuxiert worden, weil man diese Sache vermeiden wollte, aber hier steht es ganz klar. Also sagt Paulus, wir haben eine Menge. Wir haben Reichtümer. Wir haben Vorrechte, Kindschaft, Herrlichkeit, Bundesschlüsse, Gesetz, Gottesdienst, Verheißungen, die Väter. Wir haben alles. Gott hat nichts ausgelassen, hat uns nichts vorenthalten. Klammer auf, das steht hier im Präsens, Gegenwartsform. Israel hat das immer noch. Das ist natürlich schon ein Ausblick auf eine theologische Anmerkung. Aber Israel ist immer noch gesegnet, berufen, gewollt. Es ist Israel immer noch zugedacht. Es ist ihm nicht einfach genommen worden. Die ganze Dramatik mit der Ersatztheologie und mit dem Holocaust und so weiter und dass die reformierten Kirchen da auch zum Teil mit Israel nichts anfangen können und wollen, das ist eine ganz traurige Problematik. Können wir jetzt nicht darauf eingehen, aber es steht im Präsens. Es gehört Israel immer noch. Aber, noch einmal die große Frage, trotz all dieser Reichtümer, trotz all dieser Vorzüge, trotz all dieser Geschenke, was ist denn eigentlich schiefgegangen? Darum das Nächste, das Scheitern Israels. Und das lesen wir in Römer 9, ab Vers 6 bis 10, 21. Und hier fangen die schwierigeren Passagen an. Und ich lese mal die ersten Verse. Er bestätigt es übrigens gleich. Ich sage nicht, dass Gottes Wort hinfällig geworden ist. Also Berufung, Verheißung, Vorzüge, Vorrechte. Letzten Endes auch, dass viele Juden zum Messias gefunden haben. Und Paulus würde sagen, es ist eh nichts hinfällig geworden. Passt. Aber, oder denn, nicht alle sind Israeliten, die von Israel stammen. Und nicht alle, die Abrahams Nachkommen sind, sind darum auch seine Kinder. Er unterscheidet zwischen Nachkommen und Kindern. Sondern nur was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Das heißt, nicht das sind Gottes Kinder, die nach dem Fleisch Kinder sind, sondern nur die Kinder der Verheißung werden seine Nachkommenschaft anerkannt. Das ist ein Wort der Verheißung, wo er sagt, um diese Zeit will ich kommen, Sarah soll einen Sohn haben. Einfachste Erklärung. Juden bauen auf falsche Sicherheiten. Beziehung zählt, nicht Abstammung und Herkunft. Darum kann er sagen, es sind nicht alle Israeliten, die von Israel abstammen. Israel gemeint Jakob und dann das Volk. Aber nicht alle, die aus dem Volk kommen, sind auch wirklich Israeliten. Das heißt, die Abstammung allein genügt nicht, die Herkunft alleine genügt nicht. Auch von Abraham abzustammen reicht nicht aus. Abraham als Vater zu haben, kann genauso gut bedeuten, Kind der Hölle zu sein. Nur leibliche Nachkommenschaft schafft keinen geistlichen Bestand. Und das ist eine Sache natürlich, da kannst du dann schon auch für uns ein paar Sachen überlegen. Haben wir in unseren Kirchen zum Beispiel, wurde da etwas übernommen oder wurde es persönlich angenommen? Ist man hineingeboren in dieses christliche Abendland oder ist man wiedergeboren? Und genau das ist der erste Punkt und da hat Jesus immer auch darum gerungen, auch Johannes der Täufer. Es geht nicht nur darum, dass man von Abraham abstammt. Genauer genommen sagt Jesus, ich kann aus diesen Steinen Kinder Gottes erwecken. Ich brauche den Abraham als solches nicht von der biologischen Abstammung her. Abraham ist aus einem Grunde wichtig, dass man glaubt, wie er geglaubt hat. Nicht, dass man von ihm abstammt. So, und dann kommt diese leicht vertrackte Argumentation, dass er sagt, es ist ja nicht alles, was von Abraham abstammt, tatsächlich ein Kind der Verheißung. Der Ismael war kein Kind der Verheißung. Ismael war das Ergebnis seiner Eigenmächtigkeit Abrahams. Und Ismael wurde nie als Kind der Verheißung anerkannt. Isaak ist das Kind der Verheißung. Also der Erbe soll aus der Verheißung und aus dem Wirken Gottes kommen, nicht aus den Möglichkeiten des Fleisches. Was übrigens auch für Abraham gilt. Ne? Auch Abraham konnte etwas produzieren, das nicht geistlich war. Das war eben dieser Ismael. Aufpassen. Wie gesagt, die Ebenen der Argumentation sind ein bisschen mehrschichtig. Er sagt, die Verheißung ist für Isaak. Schließt aber keine Verwerfung Ismaels ein. Ismael wurde nicht verworfen. Ismael bekam seinen eigenen Segen. Ismael wurde ein großes Volk. Und ich weiß natürlich heute, dass wir immer beim Islam und dann über Ismael und so weiter die Wurzel, ich finde, wir interpretieren da etwas hinein. Die arabische Welt hat Wurzeln bei Ismael, aber du darfst nicht, dass der Abraham, den Ismael als Kind des Fleisches gezeugt hat, das sollte man nicht zwingend dem ganzen Islam heute irgendwie anhängen. Da hätte ich meine massiven Fragezeichen. Da wird übertypologisiert. Ja.
Was ich auch zum Beispiel hatte, dass im Koran angeblich steht, dass gar nicht mehr der Isaak vorkommt, sondern ja, nur der Ismael.
Die Problematik ist größer. Mal die eine Sache. Ismael, das ist eine eigene Geschichte gewesen. Ich komme gleich darauf zurück. Gell? Er war auch ein gesegneter Mann. Er bekommt einen Segen. Er wird Völkerschaft. Er wächst. Aber dem Ismael den Islam anzuhängen, hätte ich ein Problem. Da muss man vorsichtig sein. Natürlich kann ich Linien erkennen, bin ja nicht da völlig blind, aber ich, nur mit Vorsicht zu genießen, sondern jetzt kommen wir zu dem anderen. Das Trauma des Islam ist diese Zurücksetzung. Denn rechtlich war Ismael der Erstgeborene. Das war koscher, dass wenn die Hausmagd, die Hagar, auf dem Schoß der Herrin, der Sarah, gebiert, ein Kind, das der Herr Abraham gezeugt hat, dann ist dieses Kind legitim ein Kind Sarahs. Ja? Das war legitim. Ismael ist der Erstgeborene und wird zurückgesetzt. Weil Gott sagt, Abraham, du wirst einen Sohn haben. Und es geht um einen Nachkommen. Aber dieser Nachkomme ist aus Verheißung, dieser Nachkomme ist aus Glaube. Ismael hast du selber produziert. Deswegen wird Israel aber nicht verworfen, er wird auch nicht in die Hölle verstoßen, da hängt man ihm viel zu viel an. Im Gegenteil, ich weiß sogar einzelne Christen, die ihren Sohn einzeln Ismael nennen. Warum denn? Was heißt Ismael? Nein, heißt es nicht. Nein, das ist Israel. Das wäre der Fürst der Gotteskämpfer, nein. Gott hört. Shema Israel schwingt da drinnen mit. Das heißt, Ismael ist ein wunderschöner Name. Gott hört auch das Weinen des Knaben, des Balges, als die Sarah, also die Hagar da rausgeschmissen wird und sagt, Gott, ich kümmere mich drum. Ich habe nichts gegen den Ismael, der kann ja zum Teil gar nichts dafür. Ob, vielleicht schwingt noch was anderes mit, aber lassen wir es weg. Aber er ist nicht das Kind meiner Verheißung. Ismael ist das Ergebnis von guten Absichten Abrahams. Aber wenn ich verspreche, Abraham, du wirst einen Sohn haben, dann wirst du den Sohn haben von mir und da brauchst du mir nicht unter die Arme greifen. Darum sagt Gott, das ist Nachkommenschaft, was mit Verheißung zusammenhängt, mit Gnade, mit dem, was ich versprochen habe. Nicht nur, weil es biologisch daherkommt. Ismael stammt biologisch von Abraham ab, aber er ist nicht das Kind der Verheißung. So, das ist das Erste. Schlusssatz dazu. Es ist unheimlich gut, dass es nicht auf die Herkunft ankommt, sondern auf die Beziehung. Denn wenn es auf Beziehung ankommt, kann es universal werden. Das ist bei Abraham dann schon der Fall. Du wirst ein Segen sein für alle Völker. Im Hinduismus kannst du, also Europäer kann kein Hindu werden. Ist dumm gelaufen. Zwei Hindernisse. Als Mädchen, Frau, überhaupt nicht. Da musstest du erst einmal als Mann wiedergeboren werden. Also keine guten Aussichten, ich verstehe es. Und dann müsstest du als Hindu-Mann geboren werden. Denn erst als Hindu-Mann kannst du in diesen Zyklus eintreten, wo du am Ende vielleicht deine Serie von Wiedergeburten überwunden hast. Du kannst den indischen Heilsweg, den hinduistischen Heilsweg nicht beschreiten, wenn du kein Hindu-Mann bist. So, das ist das Problem, wenn Religion von biologischer, völkischer Herkunft abhängig ist. Und Gott sagt, genau, ich will, dass alle eintreten können. Und man muss nicht von Israel stammen, biologisch. Man muss auch nicht von Abraham stammen. Und viele, die zwar von da abstammen, sind trotzdem nicht meine Kinder. Und das werden wir als Nächstes sehen, warum denn nicht? Und das gucken wir uns dann nach der Pause an. Da habe ich gesagt, es geht um Herkunft vom Glauben her, nicht um Abstammung von der Beziehung.